Jesaja 40, die ersten 11 Verse. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat eine doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügel ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme, mit Macht erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er will seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass der personifizierte Trost gekommen ist, dein Sohn. Und wir danken dir, dass dein Trost alles anders macht, dass alles neu werden darf und Unmögliches möglich wird. Und wir danken dir, dass diese Verheißung auch für dein Volk besteht. Dass wir mitwirken dürfen an deinem herrlichen Evangelium, der großen Gnade, die uns in deinem Sohn begegnet. Und wir danken dir für diese Morgenversammlung. Du weißt um die Verzagten in unserer Mitte, die Elenden, die Gebeugten, die Einsamen. Du weißt um die Not, die wir oft gar nicht sehen. Herr Jesus, du vermagst zu trösten, wie du nur trösten kannst, und Kraft zu geben, zu tragen, bis wir eins bei dir sind. Und wir danken dir auch für dein Volk, wir danken dir für unsere Geschwister in der Armee, für die betende Gemeinde in Israel, in Gaza. Herr Jesus, danke, dass du weit über unser Bitten verstehen, tun wirst, auch in dieser Sache. Und nun bitten wir dich auch für unseren Bruder, dass du in Recheffbuch Weisheit und Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen, wie es dir gefällt. Ab von Herzen Dank. Amen.
Es war der große Urwalddoktor Albert Schweitzer. Der hat ja sehr wenig begriffen von der Herrlichkeit von Jesus. Er war ein liberaler Bibelausleger. Er hat über die Geschichte der Leben Jesu Forschung geschrieben, einen dicken Wälzer, wie zu allen Zeiten das Geheimnis von Jesus nicht offenbar wurde. Er selber hatte nur die Meinung vertreten. Es bleibt eigentlich nur noch, dass man sich heldenhaft in die Speichen der Räder der Weltgeschichte wirft und versucht, diese Speichen der Weltgeschichte aufzuhalten, das Unheil, das über die Welt geht. So hat er sein Leben verstanden, er, der Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit der Welt. Aber er hat eine interessante Entdeckung gemacht. Er sagt, in Afrika spüren die Menschen etwas von den Liedern Paul Gerhardts. Sehr interessant, dass unsere junge Generation das nicht mehr spürt. War neulich in einem Gottesdienst, habe die Lieder gegeben, kein einziges Lied wurde genommen. wurden Lieder gesungen, meine Frau ist ja Kantorin, die konnte kein einziges mitsingen, weil die Melodie ihr nicht bekannt war. Was ist denn das Besondere bei den Liedern von Paul Gerhardt? Einer der jungen Leute sagte mir ärgerlich, wir wollen nicht immer die Kriegslieder singen, wegen dem 30-jährigen Krieg. Nun ist da nichts von der Kriegsromantik drin, wir müssen kriegstüchtig sein, wie es der Pistorius sagt. Sondern ich lag in schweren Banden, das wissen die Afrikaner. Wie Mythen und Aberglaube, Zauberkraft und unheimliche Armut Menschen gefangen halten. Und das hat Albert Schweitzer barmherzig gesehen. Keine Hilfe ist da. Menschen sind dieser Welt ausgeliefert. Nur das Evangelium sagt's. Jesus ist gekommen, der Heiland. Der will dich retten. Jochen Klepper, wir haben ja auch sein Lied gesungen, war ja völlig verzweifelt. Er hat ja in dieser Frau, die älter war als er, eine große Hilfe gefunden und sie war Jüdin. Er ist bis zu Eichmann gelaufen, weil sie ins KZ deportiert werden musste. Und er hat gebeten, mit ihr ins KZ gehen zu dürfen. Eichmann hat gesagt, nein, nur die Frau. Und er ist durch die Berliner Kirchen gelaufen, hat sonntags die Predigten gehört und hat gesagt, ach, wenn doch die Pfarrer wüssten, wie ihr Wort verhallt, leer, mehr Bibel. Und das ist das Herrliche am biblischen Evangelium, dass es immer das eine sagt, nicht die Menschen sind unsere Hilfe, nicht unsere Pläne, nicht unsere Regierungen, nicht unsere Gesellschaftsordnung, nicht das Geld, nicht die Marktwirtschaft ist es, sondern der Heiland, der kommt. In der Weihnachtsgeschichte ist ja aufs Extremste gesteigert, das Kindlein von Maria, der unbekannten Frau aus Galiläa, die mit ihrem Mann Josef zur Volkszählung nach Bethlehem muss. Und den Hirten wird es verkündet, ein Kindlein ist geboren. Die meisten Menschen, die heute Weihnachten feiern, auch in den Gottesdienst, haben das gar nie begriffen. Dieses Kind ist die Rettung deines Lebens. Nur dieses Kind kann dich retten. Nur dieses Kind löst die Rätsel deines Lebens, was dich auch bedrängt. Heute Morgen, sie werden leiden an den Gebrechen ihres Alters. Sie werden Probleme haben, Einsamkeit, Traurigkeit. Jesus kann es allein lösen. Diese große Freude ist angebrochen. Freut euch, eine Freude, die unaussprechlich ist in diesem Kind Jesus. Sehr merkwürdig, dass bei uns das Wort Heiland nicht mehr vorkommt. Heiland war eigentlich lange Zeit, auch bei ihrer Oma, wenn sie ihn von Jesus hatte, war das schönste Wort. Ich habe es neulich erlebt, wie ein großer Geschäftsmann goldene Hochzeit feierte. Da war so ein modernistischer Pfarrer, der so stolz ist, wenn er Homos traut. Und er hat dann gelacht und hat über den Jubilar dann gesagt, der redet ja immer vom Heiland. Das machen wir nicht mehr, wir sind ja so aufgeklärte Leute. Dabei ist das schönste Wort bei der Evangelisierung eins der Germanen, wo sie begriffen haben, der Helfer für hilflose Leute, das ist dieses Kind, das geboren ist. Und Johann Rist, der große, gekrönte Dichter von Hamburg-Wedel, der einen großen Einfluss hat in unserem Volk, der diesen herrlichen Vers gedichtet hat, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost, Hilfe sein, dazu den Satan zwingen, ist der Einzige, der den Satan zwingen kann. Du kannst es nicht und letztlich Frieden bringen. Und da kommt uns ja in den Sinn, Johann Sebastian Bach, mit dem Weihnachtsoratorium. Überhaupt ist das bei den Liedern so groß. Selbst Helmut Schmidt, Bundeskanzler, der gar nichts vom christlichen Glauben wissen wollte, hat es in seiner Todesfeier in Hamburg im Michel noch spielen lassen. Dieses Bachlied, man ohne Jesus nichts ist. Den Text hat er natürlich nicht dazu gebraucht, die Melodie, die so bekannt ist, aber auch im sechsten Teil des Weihnachtsoratoriums, wenn Bach dann das abschließt, die ganze Weihnachtswoche. Was will der Höllenschrecken nun? Was will uns Tod und Teufel tun? wenn wir in den Armen Jesu ruhen. Weißt du, die meisten Theologen haben Angst, das heute so simpel am Heiligen Abend in ihren Predigten zu verkünden. Da wird viel über Flüchtlinge gesprochen. Wissen Sie, dass wir die Flüchtlinge nicht lösen? Die Frau Merkel hat das so stolz gesagt, wir schaffen das nicht. Die Frau Innenminister Nancy Faeser hat gesagt, sie hat Angst vor der Silvesternacht, obwohl wir so eine gute Polizei haben. Wenn die Hamas zuschlägt in diesem Silvester, jetzt lässt man unterschreiben, dass sie Israel achten müssen. Damit lösen sie doch das Problem des militanten Islamismus nicht, den wir überall in unserer Gesellschaft heute drin haben. Das kann kein Mensch mehr herren. Die politischen Probleme sind so groß geworden. Wir haben ja Steuereinnahmen wie noch nie. Aber die Regierung sagt, wir müssen noch viel, viel mehr Schulden machen, dass wir für unsere Kinder die Probleme lösen. Die wollen die Probleme selber lösen. Die wollen doch nicht, dass wir für sie Schulden machen und sie die Zinsen zahlen. Glauben Sie doch nicht, dass Sie an unsere Windräder glauben in 10 Jahren. Die Windräder kann man ja gar nicht entsorgen. Das ist alles Giftmüll. Und das mit der Klimakatastrophe und all das. Nein, so eine heillose Situation. Und das war diese unglückselige Sache. Barack Obama, yes, we can, wir schaffen das. Wir armen Menschen, Kinder, wir schaffen gar nichts. Und Sie wissen, wie wir an den einfachsten Problemen scheitern. Wir haben es ja so gut, wie wir versorgt sind mit Rente und mit unserem Haushalt und in allen Dingen, wie wir einkaufen können, den Läden. Aber Sie wissen, wie wir an der Einsamkeit zugrunde gehen, unser Leben und unser Sterben nicht mehr bewältigen. Und dann redet Gott im Wort. Und das Wort Gottes ist so ungeheuer. Lesen Sie jeden Morgen das Wort Gottes. Lassen Sie sich Zeit. Und dann auf einmal sehen Sie, was Gott tut. Er schafft sein Heil. Jesus hat ja immer nicht theoretisch geredet, sondern Jesus hat immer anschaulich geredet. Jesus hat immer Geschichten erzählt, Gleichnisse. Oder hat Bilder uns erzählt. Sollten wir eigentlich viel mehr davon lernen, dann werden die Predigt nicht so fade. Und eines der schönsten Bilder, wie Jesus das Evangelium umschrieben hat, ist das Bild vom Weinstock. Da sehen wir draußen in der Schöpfung so schön, der Weinstock, der da wächst. Die Frucht des Weinstocks, die Reben, der Wein, der Traubensaft, so wunderschön. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, dein ganzes Leben kann nur aus der Jesusnähe kommen. Er muss in deinem Leben das Innerste sein, dein Ich. Wir haben vorhin beim Frühstück gesprochen und gesagt, es gibt ja heute die große Not des Coachings und der psychologischen Beratung. Es gibt viele echte und gute Psychologen, aber nur wenn sie das Geheimnis wissen. Der Mensch kann nur leben aus der Fülle von Jesus. Es gibt viele gottlose Psychologen, die sagen, deine Umwelt ist schuld, du bist super. Nein, wir sind nicht super. Ich brauche den Weinstock, aus dem kommt meine Kraft. Und dann hat Jesus einen Satz gesagt, den haben sie in der Tiefe noch gar nie richtig durchdacht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, doch, Herr Jesus, wir können prima ohne dich. Wir können Urlaub machen, wir können Mittag essen, wir können Spaziergänge machen ohne Jesus, wir können die Welt gestalten, Familien gründen. Wir haben sogar heute eine Christenheit, die ohne Jesus alles kann. Da wird Jugendarbeit gemacht, Sozialarbeit. Die evangelische Christenheit in Deutschland hat 627.000 diakonische Kräfte. Aber wer von den diakonischen Kräften weiß noch, dass allein von Jesus die Kraft kommt? Weiß man das noch in den Kindergärten? Weiß man das in den psychologischen Beratungsstätten? Weiß man das denn noch bei den Predigen? Ohne Jesus kein Wort auf der Kanzel. Es geht an den Menschen vorbei und die Kirchen entleeren sich. Ohne mich können ja nichts tun. Ja, war das denn eine Frage damals, als Jesus zu seinen Jüngern sprach? Ja, es war für den Petrus eine Versuchung. Ohne Jesus, Herr Jesus, heute Nacht wirst du erleben, ich werde für dich durchs Feuer gehen. Ich werde ein Bekenntnis ablegen, dass die Leute staunen. Und der bricht ein, bloß weil eine Magd sagt, du warst doch auch mit Jesus. So groß ist unser Christentum ohne Jesus. Und das gibt's. die Not bei uns in Deutschland, in Europa, ein Christentum ohne Jesus. Das finden Sie nicht bei den Neubekehrten in Afrika. Die wissen, nur Jesus allein ist der, der mein Leben füllt. Und das ist so wichtig an diesen Weihnachtstagen, dass wir wieder lernen, warum unser Christenleben so schwach und so leer geworden ist. Wir können tagelang ohne Bibellese auskommen. Wir können sogar das Gebet vergessen. Ich sage, ich brauche einen guten Arzt, ich brauche ein Schlafmittel und Beruhigungsmittel. Nein, ich brauche Jesus, den Heiland, den Retter. Der kennt mich durch und durch und er hat mich geschaffen. Und das ist schon angekündigt in der Bibel, in diesem Abschnitt. Gestern hat mich irgendjemand gefragt, was heißt denn Deutero-Jesaja? Ja, da macht man einen Unterschied und sagt es interessant. Bei Kapitel 40 fängt im Jesaja das ganz neu an. Jesaja 40 bis 55, wir wissen ja gar nicht, ist das der gleiche? Na doch, das ist der Jesaja. Aber das war nach der babylonischen Gefangenschaft, wo das Elend des Volkes Gottes so groß war. Und sie haben gedacht, wenn wir wieder daheim sind, dann wird alles neu werden, wenn das äußere Elend zu Ende ist. Von wegen. Es war jämmerlich in Jerusalem. Sie wissen doch, wie der Nehemia die Mauern wieder aufgebaut hat, wie ärmlich das alles war, auch aus den Propheten, wo sie dann die Stadt wieder aufgebaut haben. Der Tempel war nichts bei Malachi und wie das alles ein kümmerliches Christentum war. Und dann sagt Gott hier am Anfang, wo dieser neue Abschnitt geht, Jesaja 40 bis 55, es wird ganz neu werden, wenn Gott sein Heil aufrichtet. Ganz, ganz neu. Und Sie müssen das in Ihrem Leben bis zum Tod immer ganz neu entdecken. Das ist immer eine Überraschung. Wir haben einen herrlichen Heiland. Ja, das ist auch so schön in den Liedern. Und ich meine noch einmal die alten Lieder von Paul Gerhardt, der es am großartigsten ausgedrückt war. Ich glaube, er war 44 Jahre alt, bis er eine Arbeitsstelle bekam als Theologe. Erst da hat er heiraten können. Stellen Sie sich mal vor, welchen Elend. Wo ein Drittel der Berliner Bevölkerung umgekommen ist in der Pest. Ist doch noch was anderes als Corona gewesen. Und da hat man nicht einfach die Kirchen zugesperrt und sagt, Ostern fällt dieses Jahr aus. Sondern umso mehr, ich brauche den Heiland. Das Wunderbare, Schlag in tiefster Todesnacht, du wurdest meine Sonne. Dass ihnen Jesus, der Heiland, groß wird und das ist in diesem wunderbaren Deuterium. Wir brauchen das ja alles nicht so unterscheiden, sondern das ist im Bibelwort immer wieder ganz groß. Wie das kommt. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott? Warum weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Das gleiche Kapitel. Er gibt genügend Kraft den Unvermögenden. Viel mehr als Buerlecithin, die Gesundheitskräfte und die Säfte, die man braucht. Er gibt richtige Seelenkraft in der Schwermut, dass du aufblicken kannst. Die jungen Burschen, die kräftigen, die laufen, aber die werden matt, die kippen aus den Schuhen. Aber die auf den Herrn karren, die kriegen neue Kraft. Der Heiland ist da. Und das hat Jesus immer so gemacht, so unansehnlich. So interessant, wie in unseren Tagen wieder die großen Menschenideologien blühen. Ich habe einen Hausbewohner, der hat sein Studium nicht fertiggebracht. Und jetzt lebt er auch von Hartz IV oder von Bürgergeld. Und er hat mir neulich erklärt, der Sozialismus ist eigentlich die einzige Lösung, wenn alle den gleichen Lohn bekommen. Das denkt man ja, es war nicht schlecht. Karl Marx, Friedrich Engels. Ich wurde erst kuriert, als ich in Brüssel mit einer Reisegruppe auf dem Marktplatz stand. Und da hatte die Reiseleiterin mit einem süßen Lächeln gesagt, gucken Sie mal da drüben, das erste Hotel am Platz, das nobelste Hotel, da hat Karl Marx und Friedrich Engels ein Jahr lang gewohnt. Das Sozialismus, wissen Sie, das Sozialismus.
Und erste Klasse nach Russland, dann zur Revolution.
Das müssen Sie wissen, das sind die Ideologien. Und Sie können das nicht verstehen, dass eine deutsche Bevölkerung mit ganz vielen Christen im Ernst jeden Brief unterschrieben hat, Heil Hitler. Als ob das Heil von Menschen käme. Es kommt auch heute nicht von neuen politischen Parteien und von neuen Ordnungen. So, unser Volk hat den Heiland verloren. Wir brauchen eine Umkehr, eine innere Umkehr. Deshalb sind Sie mit der Rate, was würde ich denn wählen? Wir brauchen eine Umkehr. Wir brauchen Menschen, die sich führen lassen vom Geist Gottes. Und das braucht auch Israel. Wissen Sie, dass das nicht klappen kann, auch mit den Bombardements in Gaza? Und Israel ist nicht eine Nation wie die anderen, sondern ein Volk, das Gott sich erwählt hat. Und das Furchtbare, dass nirgends in der Welt so schlimm der Christopher Street Day gefeiert wird wie in Tel Aviv. Und das ist kein heiliges Land. Und da beten wir um eine Erweckung in Israel, dass der Heiland erkannt wird. Das geht schon seit diesen Tagen, Jesajas, dass Gott sagt, ich will mein Heil tun. Gott hat wunderbar gewirkt in Israel, wenn wir den Sechstagekrieg denken, wie das alles gelaufen ist, wie er Israel wieder gesammelt hat. Aber es muss zu dieser endgültigen Erkenntnis kommen, wieder, dass die Augen, die Binde von den Augen weggenommen wird, sagte Paulus, dass sie Jesus, den Heiland, erkennen. Und das brauchen wir. Nicht bloß Israel braucht das, das brauchen wir in diesen Advents- und Weihnachtstagen, dass wir das haben. Tröstet, tröstet mein Volk. Wissen Sie, dass wir Trost brauchen in einer ausweglosen Lage. Ich kann gar nicht mehr die Zeitung draußen angucken. Ich kann nicht mehr die Abendnachrichten im Fernsehen hören, wie ein Schreckbild nach dem anderen kommt. Krieg und Kriegsgeschrei. Man hat es ja gar nicht glauben können. Am Anfang hat man ja nur Stahlhelme liefern wollen, unsere Regierung für die Ukraine. Und dann hat schon einer, der war aus den Fraktionen ausgeschlossen, hat gesagt, bald werden wir Flugzeuge liefern. Na, wir trainieren alle für den Krieg und bald müssen wir unsere Soldaten schicken. Da fehlen 500.000 Soldaten in der Ukraine. Wenn man blind ist und immer den Heiland kennt, wie wir das lösen können, unsere völkischen Probleme, das war immer in der Ukraine seit 400 Jahren Problem, Russen und Ukrainer. Die haben sie noch nie, wie im Kosovo, wie im Balkan, überall. Wir können nicht miteinander leben, weil der Friedefürst nimmer da ist. Und das ist so schrecklich. Und darum tröstet, tröstet mein Volk. Es ist nur ein Trost. Nur ein Trost. Hans Dannenbaum war ein großer Mann in der Berliner Stadtmission. Ich liebe seine Schriften. Nicht Dannemann, sondern Dannenbaum. Hans Dannenbaum, sein Sohn war in Heidelberg in der Kapellengemeinde noch wirksam. Hans Dannenbaum war ein wunderbarer Evangelist, hat Wilhelm Busch eingeführt in den ersten Evangelisationsdienst in Berlin. Und wo Sie die Bücher von Hans Dannenbaum noch finden, in Buchlucher, da werden Sie reich gesegnet. Er hat 1939, auf dem Höhepunkt des Nazireiches, kurz bevor der Erste Weltkrieg begann, über diesen Abschnitt ein Büchlein geschrieben, mit dem schlichten Titel »Tröstet, tröstet mein Volk«. Und nach wenigen Tagen hat die Gestapo das ganze Büchlein beschlagnahmt. Wir brauchen doch keinen Trost, wir brauchen Begeisterung. Das Heil ist doch da in Menschen. Das glauben Sie gar nicht, dass Ihre Voreltern auf so einen Quatsch reingefallen sind. Dass wir wieder auf so einen Quatsch reinfallen. Immer wieder auf Menschen bauen und auf Menschen Hoffnung haben, als auf den Heiland. Wir genieren uns, dass unser Freund sagt, Jesus ist meine Hilfe, Jesus ist meine Hoffnung. Dass sie ihrem Arzt sagen, dass sie das bekennen, sagen, allein Jesus ist mein Heil und ich darf das weitersagen, ihm vertrauen. Und ich finde das so schön im Evangelium, wie dann Johannes der Täufer kam. Er hat ja genau gewusst, wo die Wurzel ist, in der Sünde. Dass ich fern von Gott lebe und in meinem Herzen ein Widerstreben haben will, hast du und das habe ich. Dass wir uns am Wort Gottes schämen. Dass wir es meinen, wir können das alles selber machen. Dabei, wir können uns nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Und wir wissen, wie tief das in uns drinsteckt, in unserer Fantasie. Unser Ich ist das Problem. Unser Ich, das immer meint, das könnte ohne Gott irgendwas. Und wir können unsere Kinder erziehen und dann fallen wir auf die Nase. Und da probieren wir das andere. Und überall brechen wir ein und sind so hilflos. Und da hat Johannes der Täufer gewusst, ihr müsst euch abwaschen lassen. Ja, das müsst vergeben sein. Es war eine Reinigungstaufe. Aber toll, dass Johannes der Täufer schon wusste, es wird einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist nicht eine neue Ordnung, ein Sakrament, sondern was ist das? Dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in unser Leben tritt. Das Gleiche steht ja in Römer 7. Ich kann nicht tun, was ich will. In mir wohnt die Sünde. Ich bin ein Mensch der Sünde. Sag selbst der große Missionar Paulus. Wer wird mich erretten aus dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus. Und dann kommt das in Römer 8, das schönste Kapitel vom Heiligen Geist. Ich lebe nicht mehr nach meinem Fleisch, sondern der Geist Gottes regiert mich. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir leben nicht mehr nach der alten fleischlichen Art. Es muss eine neue Geburt sein. Genau das hat Jesus und dem Nikodemus erklärt. Dieses ist nötig ohne diese Neugeburt. Natürlich durch den Heiligen Geist. Aber ich brauche nicht neue Wassertaufe von den Pfingstlern, sondern ich brauche den Jesus, der durch seinen Geist in meinem Leben regiert. Und er schafft Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, wenn wir nicht mehr nach dem Fleischesart leben, sondern wenn wir eine neue Geburt machen. Und dann hat schon Johannes der Täufer da so herrlich gesagt, wenn er kommt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Glaubt doch nicht, dass ihr das Leben habt, wenn ihr im Fünf-Sterne-Hotel am Palmenstrand in der Karibik liegt. Ihr werdet doch nicht am prunkvollsten Silvestergala mit 95 Euro bei uns im Kursaal neben unserem Haus, da wohnen wir, da ist jetzt ein Silvester, 95 Euro ohne Getränke, kann man ein Abendessen. Mensch, da liegt doch nicht das Leben. So schön, wenn man vom Nachtleben redet, da ist Nacht und kein Leben. Das Leben ist, das weiß jeder. Und jetzt darf ich noch mal an Marx und Engels erinnern. Da war in Wuppertal die Hanna Faust, eine arme Frau, man wusste nicht mal, ob sie richtig lesen und schreiben konnte. Sie war Hausiererin, sie hat Kaffee verkauft, war die einzige Verdienstquelle für sie. Damals war die Industrialisierung gekommen und in den Wäldern und Wuppertal, da lebten die Leute in Slums. Die haben sich so Blechhütten gebaut, ganz schrecklich arm. Die Kinder hatten nicht einmal Schuhe. Rumgelaufen, so war man arm in der Industrialisierung, als Marx und Engels kamen. Sie war mit einem Trinker verheiratet, mit einem Säufer, Alkoholiker. Ein ganz armes Leben, die Hanna Faust. Mein Großvater Wilhelm Busch, Vater Frankfurt, hat die erste Biografie über Hanna Faust geschrieben. Es sind, glaube ich, 9 Biografien erschienen über die Hanna Faust. Tante Hanna meist genannt. Unser Bundespräsident Johannes Rau, der Oberbürgermeister von Wuppertal war, hat gesagt, was die Hanna Faust mit Jesus bewirkt hat, war viel, viel mehr als der ganze Sozialismus, der in Blut und Tränen geendet hat. Die hat Freifahrschein im öffentlichen Nahverkehr von Wuppertal bekommen. Und wenn die Polizei nicht mehr weiterkam, in den Armutsviertel hat sie gesagt, da muss die Hanna Faust her. Die hat eine Vollmacht von Jesus gehabt. Wissen Sie, was wird ein Leben reich? Die hat das Johanneum gegründet, die hat viele Einrichtungen in Wuppertal. Wunderbar, die Segensspur von einer schlichten Frau, von der man nicht mal weiß, ob sie lesen und schreiben kann. Und da gibt es ja heute noch Bücher drüber, dass wir das oft vergessen. Das Wirksame ist, dass wir Reben im Weinstock sind. Deshalb tröstet, tröstet mein Volk. Gott lässt uns ins Gericht laufen, auch unser Volk und unsere Welt. Mein Volk hat zwiefache Strafe empfangen. Auch Israel ist durch diese ganzen großen Gottesgerichte hindurchgegangen. Und was Paulus in Römer 1 sagt, dass Gott uns dahingegeben hat, dass wir verblindete Sinne gegeben hat. Gott hat diese Welt dahingegeben unter sein Gericht und wir können ihn nicht einmal mehr erkennen. Aber es ruft eine Stimme in der Wüste, da kommt der erste der Propheten, Johannes, der schon auf dieses Heil hinweist. Mach doch eine Bahn, dass Jesus im Leben der leidenden Völkerwelt einsinken, dass sein Volk, das Gottesvolk, das erkennt, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. War herrlich, wie Jesus kam. Wir alle das sehen konnten, die Wundermacht, die Heilandstaten am Stadttor von Nein, wo sie den Sarg hinaustragen mit dem jungen Mann. Und Jesus spricht, weine nicht und weckt den Toten auf. Geht's denn herrlicher? Die Herrlichkeit Gottes in unserer armen Welt bricht an. Sie haben nichts zu essen und Jesus dankt über den 5 Broten und 2 Fischen und speist 5000 Menschen. Was war das herrlich? Das Leben ist angebrochen. Jesus ruft, kommt her, ihr Mühseligen, ich will euch ergeben. Wo soll es in der Welt ein anderes Heil und ein anderes Glück geben? Was soll ich denn predigen? Und dann sagt dieser Jesaja, es ist ganz arg traurig, alles, was die Welt hinterlässt, vergeht. Jetzt denken Sie mal an Ihre Voreltern, es bleibt nur das Grab noch übrig, die Erinnerung. Was gab es für schöne Erlebnisse? Was haben wir für große Menschen gehabt? Matthias Claudius, Martin Luther, da können wir sie alle aufzählen. Die großen Leute des Glaubens, sie haben uns etwas hinterlassen, ein Zeugnis. Aber mir ist das Herrlichste gerade in den Liedern, dieses Zeugnis dieser ganzen Generationen. Wir können nur in Jesus Erlösung haben. Wir Schwaben lieben ja unseren Philipp Friedrich Hiller, unseren Landsmann, mit 2 Jahrgängen Liedern. Aber das schönste Lied ist nicht mal in seinem Liederkästlein drin. Damals herrschten die absolutistischen Herzöge in Württemberg. Furchtbar haben die das Land ausgesaugt. Das war der Karl Eugen, der die Solitude gebaut hat, der den Johann Jakob Möser, den größten Landschaftsrat, ohne Prozess 5 Jahre auf dem Hohentwiel eingekerkert hat. Und da hat Hiller gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Nur in ihm, oh Wundergaben, können wir Erlösung haben. Was sind denn die Herren dieser Welt? Die vergehen doch. Und was wir Menschen schaffen, das bleibt nur, was Jesus wirkt. Und wir haben eine wunderbare Geschichte, was auch in unserem Volk gewirkt wurde. Durch schlichte Christen, wo die Bibelstunden entstanden sind, die Stunden, Handwerker und Bauern haben uns das Wort ausgelegt. Das war doch herrlich, was Jesus gewirkt. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Ein sterbender Ludwig Hofacker mit einer unheilbaren Krankheit, nur knappe 100 Predigten hatte gehalten, hat unser Land bis heute aufgewühlt. Das müssen Sie heute lesen, das ist ein aktuelles Wort. Da sagt, dass Jesus mit gar nichts verglichen werden kann. Was er uns gibt, das ist so unaussprechlich in dieser vergehenden Welt. Alles Fleisch ist wie Gras. Und die Blüte, herrlich, wie die Blüte aufgeht, eine Rose, eine Blume. Und übermorgen liegt sie auf dem Misthaufen, weil sie vergeht und sie verwest. Es war mir immer schwer bei meinen Beerdigungen, wenn man ins Krematorium hineinkam. Werden ja viele Leute oft in den Dörfern, in den Kleinstädten, werden die für die Kremation schon vorbereitet. Und dann, da waren oft 24 Särge aufeinander gestapelt, bis die Reihenfolge der Öfen da war. Das ist der Mensch. Und das ist bei Erdbestattungen gar nicht viel besser, wenn der Friedhofswärter sagt, wir können heute den Toten nicht in die Halle schieben, er stinkt schon. Was ist dein Leben? Alles Fleisch ist wie Gras, alle seine Herrlichkeit wie Grasesblume, aber das Wort Gottes bleibt. Und das Größte deines Lebens ist das Evangelium von Jesus, weil es nicht bloß ein Spruch ist. Was das Allerschlimmste heute ist, bis in die Gemeinschaften hinein, dass man da erfunden hat, ein Wort, wir glauben an Jesus und nicht an die Bibel. Wie wenn die Bibel und das Kommen von Jesus nicht identisch ist. Seine Worte sind Worte des Lebens, die wirken. Und das wissen Sie, dass Sie das lesen können in den Psalmen. Das richtet Sie auf, das schafft neues Leben. Wie einst am Schöpfungstag. Er spricht und es geschieht. Und dann wird Neues, es werde und es wird. Selbst in einer unheiligen Welt. Wissen Sie, wie eine Erneuerung in der Christenheit geschieht? Nur über die Bibel. Das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und dann hat er schön so gesagt, der Jesaja, Zion, du Freudenbotin, du bist nicht die Miesmacherin. Die Gemeinde hat eine Aufgabe, in diese Todeswelt das herrliche Jesus-Evangelium zu verkünden. Du bist eine Freudenbotin, der Heiland ist da, er kommt. Er kommt an die unheiligsten Plätze. Ich habe es Ihnen schon erzählt, wie wir da im Justizvollzugsanstalt in Heimsheim waren oder im dem alten Zuchthausbau in Bruchsal zum Gottesdienst, dass man es denen verkündet, der Heiland ist da und er macht dein Leben total neu, wie schlimm das auch in deinem Leben ist, auch in deinem Leben. Und das war bei den Frommen ganz besonders schlimm, den Pharisäern, die ihre Türe zugesperrt haben, immer, ich kann es doch selber. Machen unsere Kinder immer mit 2 und 3 Jahren auf dem Mäuerchen laufen. Ich kann selber, muss mich nicht mehr führen. Doch, ich kann ohne Jesus nicht einen Schritt. Und meine Oma in Hülben, die Witwe von Wilhelm Busch Vater, die hat so schön gesagt, ich kann keinen Pfannkuchen backen ohne Jesus. Ich brauche ihn in allen Dingen meines Lebens, brauche ich in meinem Heiland Jesus. Und das ist heute wieder wichtig in einer Christenheit, wo man eine Theologie treibt, wo man meint, der menschliche, kritische Verstand könnte das Evangelium begreifen. Ein unerleuchteter Verstand könnte über das Wort Gottes urteilen, was das Evangelium ist. Das kann nur ein Armer und Elender erkennen. Sündiger Mensch, dem sich der Heiland offenbart. Siehe, da ist euer Gott. Er kommt gewaltig. Wo Jesus einkehrt in ein Leben, da sprengt er alles. Und es ist immer so schön, wenn wir das in Biografien lesen, wie Jesus das gemacht hat, doch nicht nach den Naturtalenten. Es war so schlimm, vor Jahren gab es diese unglückliche Sache, wo man gemeint, man müsste seine Gaben testen, wofür man von dem Herrn Jesus geeignet sei. Der Herr Jesus hat immer Unbegabte zugerüstet. Der hat sein Reich nie mit Theologen gebaut, sondern mit Handwerkern, mit Praktikern, die im Leben standen. Und hat sie bevollmächtigt und sie haben ein Wort gehabt und das ist bis heute so geblieben. Und deshalb brauchen sie gar nicht viel reden. Sie meinen immer, das müsste lang sein. Und ganz schlicht, das ist aber Jesus. Wenn sie das nur sagen, sagt er schon, es fällt uns so schwer, den Namen Jesus auszusprechen. Warum denn? Weil mit dem Namen Jesus kommt das raus, wir sind ohne Jesus eine Null. Und wir können nichts ohne ihn tun. Er ist der Heiland und er ist der Retter. Es hat sich bei uns auch so eingebürgert, dass wir über Gott reden und sagen, tun Sie das bitte nicht, weil die Heiden tun das ja auch. Da sprechen sie von Krishna und von Allah und wie sie das alle machen. Wie soll denn das Ihr türkischer Nachbar verstehen? Aber wenn Sie beim Krankenbesuch bloß ganz schlicht sagen, aber Jesus ist da. Da wissen selbst die entkirchlichsten Leute, dass der, der Schuld vergibt, der auf ewig selig machen kann, der niemand hinausstößt, der zu ihm sagen Sie deinen herrlichen Jesus-Namen. Ist auch ganz schlimm in den Verkündigungen und Predigten, dass wir von Gott reden. Das weiß der Teufel auch, dass es einen Gott gibt. Aber dass wir doch das verkünden, dass sich Gott geoffenbart hat in Jesus, und das ist herrlich gewaltig, und dass er in sündigen Menschen sein Heil baut, hier in dieser Welt, dass er seine Herrschaft aufrichtet, sein Reich, das durch die Generationen geht. Er hat sich ja dann diesen Saulus ausersehen. Das war ein hasserfüllter Mann gegen Jesus. Und er wurde der feurigste Jesusprediger, der Jesus bekannt hat. Das ging doch so weiter in den Germanenstämmen. Und das ging doch so weiter in unserem Volk. Und wie die Herzen erweicht wurden, was hat Jesus gewirkt? Bis unter den Germanenstämmen auf einmal ein Händel und ein Bach kamen, die herrlich das Evangelium, das große Halleluja im Messias verkündet haben, die uns das Evangelium so gut, wie Pädagogik entstand, Krankenpflege, dass man die Schwachen predigen muss, dass Frauen gesagt haben, ich will gar keinen Verdienst, ich möchte nur Jesus dienen. Und dann haben sie die Haube aufgezogen und ihr Leben Jesus geweiht und sie waren die glücklichsten von allen. Mehr als ein Musk mit seinen unzähligen Milliarden, die reichsten Bürger unserer Welt. Dass sie es wissen dürfen, er wird seine Herde wie ein Hirte weiden. Das ist das Allerschönste, das Hirtenamt von Jesus. Der gute Hirte, gerade in der Abhängigkeit von ihm. Das Schaf ist ja so dumm und kann nichts, wenn es vom Hirten davonläuft. Uns haben viele schon gespottet, ja, die Christen sagen, sie sind Schafe. Na, alle Menschen sind Schafe, aber es gibt Schafe ohne Hirten, es gibt Schafe, die einen Hirten haben und die einen guten Hirten haben. Die dem guten Hirten, er führt dich zur frischen Weide. Und der herrlichste Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Das ist erfüllt in Jesus, das ist Weihnachtsevangelium. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Die kleinen Lämmlein, die er trägt und führt. Ach, wir haben es gut. Es war eine Herrnhuterin, die uns das Lied geschenkt hat, weil ich Jesus Schäflein bin. Der große Theologe Karl Barth, der am Ende seines Lebens von einer Frauengruppe, die ihn besucht hat, gefragt wurde, ob er seine große Theologie mit unzähligen Bänden, die er geschrieben hat, auch zusammenfassen könnte in einem Satz. Er hat gesagt, weil ich Jesu Schäflein bin. Ich weiß, dass man das in keinem Gesangbuch mehr findet, weil wir alle so stolz geworden sind. Wir sind so musikalisch so super. Und die jungen Leute genieren sich. Wir machen moderne Musik wie Tina Turner und wir rocken da rum und wir hauen auf die Pauke. Aber sie wissen, dass es gar nicht drauf kommt. Das dürfen sie auch machen, aber wenn sie nur den richtigen Text dazu haben. In des Hirten armen Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Ich darf das wissen. Tröstet, tröstet mein Volk. Wenn Sie zurückgehen auf Jesaja 38, da steht vom frommen König Hiskia, der dem Herrn diente und litt an dem, was wir alle leiden. Mein Zelt wird abgebrochen, mein Leben zerrinnt. Das ist das größte Schmerzliche. Wir hängen an diesem irdischen Leben. Das Einzige, was wir mit unseren Sinnen fassen können, dieses kurze Leben. Wie genoss ich heute Morgen schon das Frühstück? Es wird schwer, wenn man nicht mehr essen kann. Schade. Wenn man nicht mehr auf die Lahhöhe kann, wenn die Kraft nicht mehr reicht. Und da sagt der Hiskia, ich werde in des Totenreichs Pforte fahren. Ich bin nicht mehr im Lande der Lebendigen. Meine Hütte ist abgebrochen, übrig mir weggenommen. Das Webschifflein, das schneidet mich ab vom Faden wieder am Webstuhl. Und dann sagt er, siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass ich nicht verdürbe. Der Trost, aller Trost und alle Freude ruht allein in dir, Herr Jesus Christ. Auch ein Paul-Gerhardt-Lied. Aller Trost, alle Freude. Wenn ich ihn hab, hab ich alles und bin geborgen in Zeit und Ewigkeit. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns beschenkst, arme, leere Menschen, Sünder, die alles versäumt haben. Aber du beschenkst uns und du willst wirken. Ohne mich, sagst du, können wir nichts tun. Ja, das stimmt. Wir können nicht leben und nicht sterben. Aber herrlich, dass dein Heil angebrochen ist. Große Freude, uns ist der Heiland geboren. Und dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Herr, wir wollen diese Freude so gern mitteilen in dieser Christnacht, die vor uns steht. Und so vielen Menschen das sagen. Und du weißt, wie viele von uns auch daran zerbrechen, dass unsere Kinder und Enkel, oft auch Verwandte und Freunde, das ablehnen. Aber du bist stärker. Lass das Samenkorn deines Wortes aufgehen. Wir wollen dein Wort predigen in einer unheimlichen Welt. Nur du kannst diese Welt heilen. Wir freuen uns, dass diese Welt vergeht und der neue Himmel und die neue Erde kommt, wo Gerechtigkeit wohnt und wo du Wohnung machst und die Tränen abwischst. Danke, Herr, wir freuen uns darauf. Amen.